HR Info. Fit und gesund.
Mit Anne Bayer. Für die einen ist es Hokuspokus, andere sind überzeugt von ihren Heilungschancen. Hypnotherapie ist eine wissenschaftliche Psychotherapiemethode, mit der sich viele Leiden erfolgreich behandeln lassen. Welche das sein können und wie Hypnose funktioniert, das ist Thema der heutigen Sendung. Vielleicht fällt Ihnen zum Thema Hypnose ja auch immer die Szene aus dem Dschungelbuch ein, wo die Schlange Ka den jungen Mowgli in Trance versetzt.
Hör auf mich, glaube mir, Augen zu, vertraue mir.
Zum Glück hat Mowgli ja gute Freunde, die auf ihn aufpassen und ihn natürlich aus der misslichen Lage befreien. Diese Szene aus dem Zeichentrickfilm hat zumindest meine Vorstellung von Hypnose schwer geprägt. Da passiert etwas mit mir, was ich nicht mehr kontrollieren kann, und ich werde vollkommen willen und damit auch hilflos. Doch das entspricht wohl nicht der Realität. Seit 2006 ist Hypnotherapie in Deutschland offiziell als eine wissenschaftlich fundierte psychotherapeutische Methode anerkannt. Sie hat sich bei der Behandlung verschiedenster Störungsbilder wie zum Beispiel Angst, Depression, Schmerzen, Süchte und auch bei Zahnbehandlung bewährt. Unser Reporter Hermann Diehl hat sich das in einer Zahnarztpraxis in Fulda einmal genauer erklären lassen.
Zahnärztin Dorothee Aaron hält den Zeigefinger hoch über dem Gesicht ihrer Patientin. Diese konzentriert sich auf diese Fingerspitze.
Nur dann, wenn mein Finger sich ihrer Stirn nähert, dann können sich die Augen schließen. Die Augen bleiben ganz weit auf.
Schlafe sanft.
Die Ärztin redet sanft auf die Patientin ein, immer weiter.
Dann geht die Augen einfach zu, sodass sich die Augenlider entspannen können.
Helga Rauer wird ganz ruhig, ganz entspannt, und sie ist irgendwann tatsächlich in eine Art Trance gefallen. Sie bekommt dabei allerdings weiter alles mit, was um sie herum geschieht.
Es ist nur dann so, dass es einen eigentlich nicht mehr interessiert. Ich höre sie sich unterhalten oder sonst irgendwas, aber es interessiert mich nicht.
Vor vielen Jahren hatte Helga Rauer einen sehr unangenehmen Termin. Stunden waren für die Zahnbehandlung vorgesehen. Damals hatte sie sich zum ersten Mal für die Hypnosebehandlung entschieden. Auf dem Weg zur Trance sollte sie einfach an etwas Schönes denken.
Da ich also gerne Urlaub mache, habe ich natürlich Urlaub verbracht in dem Moment. Habe mir das so vorgestellt, wie ich am Strand liege, wie ich... weiß ich, die Sonne genieße und eben halt auch wirklich von daher entspannt bin.
Auch die Hypnose kann den Schmerz nicht nehmen, sagt Ärztin Dorothee Aaron. Aber sie hilft dem Patienten, damit umzugehen.
Den Schmerz fühlt er schon, aber er empfindet ihn anders.
Willenlos wird der Patient nicht, sagt Aaron. Das sei selbst bei den Menschen so, die sich bei einer Veranstaltung in Hypnose versetzen lassen und dann seltsame Dinge tun.
Hypnose funktioniert nur, wenn man es möchte. Die Leute, die zu einer Showhypnose gehen, die wollen das auch. Also in Trance geht nur jemand, der gehen möchte.
Eine Hypnosebehandlung kostet 180 Euro je Sitzung. Die Kassen zahlen dies nicht. Allerdings, sagt Dorothee Aaron, häufig braucht es nicht jedes Mal eine Hypnose, sondern manchmal sogar nur einmal.
Der Zweck der Hypnose ist ja, keine Hypnose mehr zu brauchen.
Panische Angst vor dem Bohren und Schmerzen beim Zahnarzt muss also nicht sein. Doch wie diese Therapieform tatsächlich funktioniert, das wollte ich noch einmal etwas genauer erklärt bekommen. Dazu habe ich mit Nicole Beck-Riebeling gesprochen. Sie ist psychologische Psychotherapeutin und bietet unter anderem Hypnotherapie an. Von ihr wollte ich wissen, Frau Beck-Griebeling, mal angenommen, ich wäre jetzt zu Ihnen in die Praxis gekommen und würde gerne in Trance versetzt werden. Wie würden Sie das machen? Wie würden Sie mich hypnotisieren?
Also zuerst mal würde ich Sie kennenlernen. Es gibt immer probatorische Sitzungen, immer ein Vorgespräch, wo ich einfach Sie, Ihr Lebensumfeld, Ihre Lebenssituation kennenlerne, Ihre Persönlichkeit, aber auch so die Geschichte, Ihre Ursprungsgeschichte. Und erst dann würden wir zusammen überlegen, wie der Weg ist, dass Sie auch in Trance einmal hineinkommen, aber dann natürlich auch davon was haben. Weil es geht ja um Therapie.
Gut, aber trotzdem, welche Methoden wenden Sie da an? Haben Sie da eine bestimmte Musik oder verwenden Sie da eher Worte, um mich in diesen Zustand zu versetzen.
Also Musik ist etwas, was man zusätzlich machen kann, was auch sehr schön ist, auch hilfreich ist, aber es ist nicht nötig. Nötig ist, dass wir zusammen eine Möglichkeit finden, die Aufmerksamkeit zu fokussieren. Also das heißt, oft wird verschiedene Techniken verwendet. Ich gucke auch, was liegt ihnen. Wir schauen, dass sie die Aufmerksamkeit zum Beispiel auf einen Punkt richten oder auf irgendeinen Gegenstand. Und durch dieses Aufmerksamkeit richten, sie dann langsam von außen abschalten, dort sich ganz fokussieren und dann nach innen gehen. Also in die innere eigene Welt. Und dann kommt es zu Vertiefungstechniken, wo sie dann einfach loslassen, entspannen und zunehmend dann auch in eine ganz andere Bewusstseinsebene kommen.
Sie haben jetzt schon so eine ganz tiefe Stimme bekommen. War das schon sozusagen der Duktus, wie Sie mit einem sprechen, wenn Sie dann so jemanden begleiten?
Genau, ich passe mich in der Atmung an. Ich versuche ruhig zu reden. Ich versuche, den anderen zu erreichen. Und dann eben in eine ruhige, entspannte Situation mit ihm zu gehen.
Also bevor ich jetzt hier gleich in Trance abdrifte, brechen wir ja lieber an dieser Stelle ab. Wie offen muss ich denn sein, dass Sie mich überhaupt so erreichen können? Also funktioniert das bei jedem Menschen?
Also das ist ganz wichtig, Sie müssen es wollen. Wenn Sie nicht wollen, funktioniert überhaupt gar nichts. Sie können auch mittendrin in der Trance einfach sagen, so jetzt nicht mehr, jetzt gehe ich raus und guck mal, wie es da ist. Das ist jederzeit möglich. In der Regel wollen das die Patienten nicht, weil es ein angenehmer, entspannter Zustand ist.
Also unter Hypnose verstehen ja viele auch sowas ein bisschen wie Hexerei. Also können Sie denn tatsächlich jemanden unter Hypnose zwingen, etwas zu sagen oder auch zu tun, was er überhaupt gar nicht will?
Überhaupt nicht. Da gibt es ganz viele wissenschaftliche Experimente zu. Und da hat sich immer wieder herausgestellt, dass wirklich der eigene Wille erhalten bleibt, ganz wesentlich ist. Es geht eigentlich darum, dass der Patient eine Trance macht. Ich begleite eigentlich nur.
Das sind sozusagen also völlig falsche Vorstellungen von Hypnotherapie, die man da so landläufig hat. Was genau versteht man denn darunter?
Ja, Hypnotherapie ist inzwischen ein anerkanntes, wissenschaftlich anerkanntes Verfahren, gut experimentell überprüft. Dieses Verfahren, da geht es darum, einen individuellen Weg mit dem Patienten und zum Patienten zu finden. Es geht um Ressourcenaktivierung, Fähigkeitsaktivierung, Schaffen eines eigenen inneren Raums, wo mehr möglich ist als im Bewusstseinszustand, in dem einfach mehr die Stärken betont werden, die Fähigkeiten betont werden, die Möglichkeiten betont werden. Und diese dann zur Veränderung zu bringen, dass der Patient gesunden kann.
Was kann man denn mit dieser Methode heilen?
Ja, so ziemlich viel. Auch da gibt es unterschiedliche wissenschaftliche Basen, also einige Störungen. Da gibt es ganz gute wissenschaftliche Befunde, die einfach sagen, das ist so, da gibt es gute Ergebnisse.
Zum Beispiel
sind das die Phobien, die Traumafolgestörungen, also alles, was mit Trauma zu tun hat. Anpassungsstörungen heißt so Veränderung. Wenn ganz viel Veränderung ist, ich weiß gar nicht mehr, wie ich damit klarkomme, dann kann ich das auch machen. Somatoforme, Schmerzen, alle psychosomatischen Probleme, sowie Reizdarm zum Beispiel, aber auch andere. Essstörungen, sexuelle Störungen, Schlafstörungen, Schmerzen aller Art, Migräne-Schmerz, Operationsschmerz, auch Geburtsschmerz, Süchte, da ist vor allem sehr viel auch im Bereich Zigarettensucht gemacht worden und auch untersucht worden, aber auch so Sachen wie Adipositas, bei Kindern dann Enuresis, Übelkeit. Oder auch bei Krebsbehandlungen die ganzen Folgeschäden.
In welchen Bereichen haben Sie denn schon Heilerfolge erzielt?
In vielen. Ja. Also so die Hauptklientel, was zu mir kommt, hat so Probleme wie Schlafstörungen, Depression, Angststörungen sind ganz viel, Flugangst. Viele, die kommen auch sonst sehr erfolgreich, aber mit dem Fliegen klappt es halt nicht. Und da kann man schon viel machen. Zwänge habe ich schon auch behandelt, Enuresis, aufmerksamkeitsgestörte Kinder kommen manchmal zu mir. Da gibt es auch viel Verbesserungen auf jeden Fall. Also wie gehe ich damit um? Wie kann ich damit gut leben? Ich habe auch schon mit Menschen gearbeitet, die Krebserkrankungen haben und dann so die Chemotherapie schlecht vertragen haben, da kann man viel machen, diese sekundären Folgen der Chemotherapie in den Griff zu kriegen, diese Übelkeit in den Griff zu kriegen.
Und wo hat es mal nicht so gut geklappt?
Das kann man nicht sagen bei so einzelnen Störungen, sondern das ist meistens so, wenn Menschen sich ja vielleicht zu viel Erwartungen haben. Also Menschen, die abnehmen wollen und am liebsten aber ihre Essgewohnheiten behalten wollen, keinen Sport treiben wollen, aber dann soll es die Hypnose richten. Das geht nicht.
Das funktioniert,
das funktioniert nicht. Okay. Nein.
Also ein bisschen Eigeninitiative ist auch gefragt.
Das ist ganz viel Eigeninitiative. Es ist immer ein Anstoß, ein Impuls zur Veränderung. Der Mensch verändert sich dann, wenn er das möchte.
Wie viele Sitzungen sind denn so durchschnittlich nötig?
Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also je nachdem, wie lang die Problematik ist, ob es eine kleine Sperre ist, eine kleine Blockade oder ob es wirklich eine sehr lange psychische Problematik ist. Das kann zwischen 3 Sitzungen oder aber auch ja, über ein Jahr gehen oder auch länger, je nachdem. Also bei massiven traumatischen Störungen, Traumatisierungen, die lange über ganze Jahrzehnte gegangen ist, da kann man auch nicht in 1-2 Sitzungen was machen. Das dauert dann auch, um es wieder zu behandeln.
Aber bezahlen müssen es die Patienten meistens selber, oder?
Genau, also das ist etwas, was teilweise von den Privatkassen getragen wird, aber meistens sind es Selbstzahler. Oft verändert man das mit der Frequenz. Also es muss nicht jede Woche jemand kommen, wenn er dann auch lernt, Selbsthypnose zu machen, was geht, Entspannungsübungen zu Hause, zu schauen, wie kann man das, was man in der Stunde macht, einfach umsetzen im Leben. Dann kann man auch in verschiedenen Frequenzen, das heißt 2-wöchentlich oder einmal im Monat. Ich habe auch Patienten, die vielleicht alle 6 Wochen einmal kommen und das aber dann umsetzen. Das ist, je mehr Eigenverantwortung, umso weniger Sitzungen.
Können Sie mir den Unterschied dann nochmal erklären zwischen Hypnose und einer tiefen Entspannung? Oder ist das das Gleiche?
Das ist schwierig zu erklären. Also man kann ja auch in der Trance in tiefe Entspannung kommen. Es ist vielleicht die Methode, dorthin zu kommen und wie viel Übung dazu nötig ist. Bei einer Trance ist ja immer der Hypnotherapeut erstmal dabei und hilft und leitet und unterstützt. Und das muss der Patient erstmal nicht selber machen.
Aber haben die Patienten da eigentlich die Augen geschlossen oder haben die manchmal auch geöffnet und gucken aber woanders hin? Also einfach, um mir das nochmal vorzustellen.
Also die Erwachsenen, die haben die Augen in der Regel geschlossen. Einfach, müssen Sie sich vorstellen, wenn ich in meinem Innenleben bin, mir Vorstellungen mache, darum geht es ja, Imagination mache, Vorstellungen mache, dann kann ich das besser mit geschlossenen Augen. Bei den Kindern ist es anders. Die machen das manchmal auch mit offenen Augen, was dann irritierend ist, wenn man es nicht kennt. Aber die sehen das einfach und können das auch, wie gesagt, im Spiel machen oder mit offenen Augen.
Ist es eigentlich eine Methode, die auch außerhalb Deutschlands viel verbreitet ist?
Also sehr verbreitet in Russland, aber auch in Amerika und England.
Haben Sie viele Kollegen, weltweit sozusagen?
Ja, genau.
Sagt Nicole Beck-Griebeling, psychologische Psychotherapeutin aus Frankfurt. Vielen Dank für das Gespräch.
HR Info. Fit und gesund.
Erste Hilfe leisten, das sollte eigentlich spätestens jeder mit dem Erwerb des Führerscheins können. Doch dem ist nicht so. Viele haben die Grundkenntnisse schon lange wieder vergessen, wie auch diese Umfrage von Roman Janik zeigt.
Mit dem Führerschein ist es nicht lange her. Ich würde noch gerade so wissen, wie man die Erste Hilfe gibt, aber die Schocklage und das andere, das habe ich schon, glaube ich, mittlerweile vergessen, wie man den Betroffenen in die passende Position bringt.
Im Rahmen der Ersthilfe in der Firma bin ich da tätig und darf da jedes Jahr wiederholen. Habe den Ersthelfer-Grundkurs gemacht, habe die letzten Jahre auch wiederholt. Das heißt, ich könnte anhalten und könnte helfen. Und wüsste, glaube ich, auch, wie man hilft.
Er liegt schon lange zurück im Zuge des Führerscheins, also mindestens 15 Jahre liegt das zurück. Ich würde noch helfen, ja, aber ob ich es richtig mache, ist die andere Frage. Eine Auffrischung würde gut tun.
Ich bin in der Schule als Sanitätshelferin ausgebildet und ich helfe Kindern, die sich in der Schule verletzen und verarzte sie. Ich weiß, wie man helfen kann, weil ich eine 14-stündige Ausbildung am Wochenende gemacht habe.
Also es ist schon ziemlich lange her mit dem Erste-Hilfe-Kurs. Ob ich Leben retten könnte jetzt anhand meiner Kenntnisse des Kurses weiß ich nicht, aber auf jeden Fall würde ich einen Rettungsdienst anrufen.
Die Zahlen sind erschreckend. 80% der deutschen Autofahrer können nicht richtig reanimieren. Das haben das Deutsche Rote Kreuz und der ADAC in einer Umfrage herausgefunden. Noch schlimmer ist, die meisten denken, dass sie es können. Anne Basak fasst die Ergebnisse dieser Studie zusammen.
Es sind entscheidende Handgriffe, die Leben retten können. Allein von den rund 3600 Verkehrstoten im vergangenen Jahr hätten schätzungsweise 360 überlebt, wenn erste Hilfe geleistet worden wäre. In der Umfrage von ADAC und Deutschem Roten Kreuz gaben fast 3/4 der Befragten in Deutschland an, ja, ich traue mir erste Hilfe zu. Doch dann die Ernüchterung. Bei den praktischen Übungen wusste über die Hälfte nicht, wie die stabile Seitenlage funktioniert. Und sogar 80% konnten keine Herz-Lungen wiederbeleben. Hauptgrund, der letzte Erste-Hilfe-Kurs liegt viel zu lange zurück. ADAC und Deutsches Rotes Kreuz werben dafür, die Kenntnisse spätestens alle 5 Jahre aufzufrischen. Der Appell richtet sich nicht nur an Autofahrer. Bei Unfällen im Haushalt sterben jedes Jahr etwa doppelt so viele Menschen wie im Straßenverkehr. Das Rote Kreuz setzt sich deswegen auch dafür ein, dass Erste-Hilfe fester Bestandteil im Schulunterricht wird.
Es gibt jedoch immer wieder spektakuläre Fälle, in denen Menschen durch Erste-Hilfe-Maßnahmen Leben retten. So zum Beispiel Michael Schini aus Kassel. Er hat schon 2-mal Menschen vor dem Ertrinken gerettet. Was er dabei richtig gemacht hat und was bei einer Reanimierung zu beachten ist, darüber hat sich Vera John informiert.
Auf dem Boden beim Arbeiter-Samariter-Bund in Kassel liegen 4 Gummipuppen. Die Teilnehmer des Erste-Hilfe-Kurses drücken 30 Mal auf deren Brustkorb, dann wird 2-mal beatmet, dann wieder gedrückt. Auch Michael Schihini übt mit. Er hat mit der sogenannten Herzdruckmassage schon 2 Menschen das Leben gerettet. Einmal einem Mann, der in einem Schwimmbad plötzlich regungslos neben ihm im Wasser lag.
Und das zweite Mal war in Italien, am Strand. Da habe ich einen 8-jährigen Jungen aus dem Wasser rausgezogen mit Wiederbelebungsmaßnahmen mit meiner Frau. Haben wir halt diesen Jungen wirklich gerettet.
Denn der gerufene Notdienst wäre zu spät gekommen. Er erreichte den abgelegenen Strand erst nach über einer Stunde. Wenn jemand nicht mehr atmet, das Herz nicht mehr schlägt, muss aber schnell gehandelt werden, bestätigt Sascha Mardorf, Ausbilder beim ASB.
Es ist wichtig, eben gerade den Blutkreislauf wieder in Schwung zu bringen, um Sauerstoff zu verteilen. Mit jeder Minute, die der Körper keinen Sauerstoff bekommt, sinkt die Überlebenschance um ca. 10%. Das heißt, wenn Sie davon ausgehen, dass der Rettungsdienst unter Umständen eine Anfahrtzeit von 10 Minuten hat, dann können Sie sich ausrechnen, wie groß die Chance ist, dass ich da noch irgendwas zurückhole an Leben.
Aber wenn ich nicht sicher bin, wie die Wiederbelebung funktioniert, sollte ich dann nicht lieber die Finger davon lassen?
Falsch machen können Sie im Grunde genommen hier nichts mehr. Ich sage immer so ein bisschen makabererweise, noch töter als tot geht nicht. Also ich kann bei dem Spiel nur noch gewinnen, verlieren ist hier nicht mehr.
Aber es ist natürlich schon besser, wenn sich der Ersthelfer möglichst gut auskennt. Deswegen rät Mardorf, die Kenntnisse regelmäßig aufzufrischen. Es gibt dazu auch spezielle Kurse für Ältere. Und schließlich ändert sich auch manches in der Ersten Hilfe. Zum Beispiel wird die Herzdruckmassage heute wesentlich schneller als früher durchgeführt. Ein Helfer sollte etwa 100 bis 120 Mal pro Minute drücken. Das ist etwa der Rhythmus des Hits Stayin' Alive von den Bee Gees.
Sie können sich im Endeffekt alles raussuchen, was zwischen 100 und 120 Rhythmen liegt. Ob Sie die Bee Gees halt nehmen oder ob Sie von den Beatles Yellow Submarine nehmen oder Marschmusik läuft oftmals auch in einem guten 100er Rhythmus.
Die Herzdruckmassage ist übrigens wichtiger als das Beatmen. Denn im Blut ist immer noch Restsauerstoff und der muss vor allem zu den Organen transportiert werden durch das regelmäßige Drücken. Kursteilnehmer Christian Eichelberg übt an der Puppe und ist so auch auf den Ernstfall vorbereitet.
Ich hoffe denn in dem Moment, dass man einfach bloß reagiert und dann vielleicht das anwenden kann, was man hier gelernt hat.
Auf den Ernstfall vorbereitet sein, darauf kommt es an. Das gilt auch für Unfälle im Haushalt, wie zum Beispiel Verätzungen oder auch ein Stromschlag. Hier hat Christina Kubulin ein paar Ratschläge zusammengetragen.
Das Bad muss mal wieder richtig geschrubbt werden, mit scharfem Putzmittel gegen ganz hartnäckigen Dreck. Da ist es schnell mal passiert, dass man einen Spritzer von dem ätzenden Mittel ins Auge bekommt. Wie helfen Sie, wenn das jemandem bei Ihnen zu Hause passiert? Sofort mit Wasser spülen, 10 Minuten lang, sagt Sascha Mardorf, Erste-Hilfe-Trainer beim Arbeiter- und Samariterbund.
Angenommen, ich habe den Spritzer in ein Auge bekommen, spült man immer von der Nase nach außen weg. Das heißt, den Kopf etwas schräg halten, sodass man von der Nase nach außen spülen kann, damit die Spülflüssigkeit nicht womöglich ins andere Auge auch noch reinfließt.
Das Wasser kann kalt oder lauwarm sein. Und zum Spülen nehmen Sie am besten einen Messbecher mit Schnabel. Kommt das ätzende Mittel auf die Haut, dann ebenfalls 10 Minuten spülen. Und dann unbedingt einen Notruf machen und die 112 wählen. Denn ätzendes Mittel im Auge kann zum Erblinden führen. Gehen wir vom Bad ins Wohnzimmer. Ihr Partner ist dabei, eine Steckdose zu reparieren. Warum funktioniert sie bloß nicht, fragt er noch. Plötzlich schreit er auf und liegt auf dem Boden. Er hat einen Stromschlag bekommen. Was tun Sie? Ist der Partner ansprechbar? Dann machen Sie sofort einen Notruf, rät Sascha Mardorf.
Ist er nicht mehr ansprechbar, mache ich meine ganz normalen Basismaßnahmen. Das heißt, ich schaue nochmal, atmet er? Wenn ja, kommt er in die stabile Seitenlage. Wenn keine Atmung mehr vorhanden ist, wird der Notruf gemacht und wir beginnen mit der Wiederbelebung.
Das heißt Herzdruckmassage und Beatmung. Sascha Mardorf führt es seinen Kursteilnehmern an einer Übungspuppe vor.
Hier hört das Brustbein auf, Stück oberhalb setze ich den Handballen auf, zweite Hand oben drüber, Ellbogen gerade durchdrücken und mit dem eigenen Oberkörper weit über die Person drüber gehen, damit ich jetzt bei der Druckmassage auch zu meinem eigenen Körpergewicht herausarbeiten kann.
Und zwar drücken Sie 30 Mal und beatmen dann zweimal Mund oder Nase und drücken dann wieder 30 Mal aufs Herz. Und das so lange im Wechsel, bis der Rettungsdienst da ist. Auch wenn ein Stromschlag eher harmlos zu sein scheint, sollte der Rettungsdienst gerufen werden.
Es hängt halt sehr stark auch davon ab, wie ist der Stromverlauf durch den Körper. Das heißt, wo ist er rein, wo ist er raus, der Strom? Das ist eben immer die Problematik. Und wenn er dann übers Herz abgelaufen ist, kann es teilweise auch später tatsächlich noch Folgeschäden geben. Deswegen sollte man es einfach kontrollieren lassen.
Grundsätzlich gilt für den Ersthelfer, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig den Rettungsdienst rufen.
Klar, High Heels sind nicht unbedingt gesund. Das merkt jede, die sie einmal anhatte. Aber auch kleinere Absätze und Schuhe ohne Fußbett können Probleme verursachen. Welche das sein können und was genau welcher Schuh mit unseren Füßen macht, darüber hat sich unser Reporter Dirk Kunze schlau gemacht.
Welchen Schuh Frau heutzutage am liebsten trägt, für viele Hessinnen gibt es da nur eine Antwort.
Ja, hochhackige natürlich, möglichst spitz.
Pumps. Stylisch, feminin, sexy. Ja, das war's. Das sind eigentlich die Gründe, wieso ich Pumps anziehe.
Hochhackige Schuhe, weil es die Beine länger macht und Selbstwertgefühl aufwertet und über die Schmerzen sieht man hinweg.
Sie sehen einfach besser aus und man kann die Männer ein bisschen besser so beeindrucken auch.
Das hohe Absätze beeindrucken ist ja eigentlich ganz schön. Dennoch ist es kein Geheimnis. Das Tragen von High Heels und Co. ist ziemlich ungesund. Denn Absätze von 10 bis 12 Zentimetern, so der Frankfurter Orthopäde Nikolaus Gumpert, verlagern das Körpergewicht auf den Vorfuß, was ordentlich schmerzen kann.
Der Fuß im hohen Schuh hat das Problem, dass er natürlich erstmal im Vorfußbereich stark aufgeweitet wird. Das heißt, der Fuß wird in die Breite gedrückt. Das führt natürlich zu massiven Vorfußproblemen. Das zweite Problem ist natürlich, dass die Statik sich ändert. Das heißt, der Fuß wird nicht mehr ganzflächig belastet, sondern im vorderen Bereich. Dadurch gibt es natürlich Probleme im Bereich der hinteren Oberschenkelmuskulatur. Das überträgt sich dann natürlich auch auf den Rücken.
Wenn es Frau also übertreibt mit den High Heels, kann sie sich richtige Haltungsschäden zuziehen, was den Mann dann natürlich weniger entzückt. Nicht ganz so heftig verhält es sich mit Absätzen von 3 bis 5 Zentimetern. Zwar schinden auch die Füße, sorgen aber nicht gleich für den berüchtigten Hammerzeh oder überdehnte Sprunggelenkbänder. Doch wer denkt, dass stattdessen flache Schuhe viel besser sind, liegt auch nicht hundertprozentig richtig. Etwa bei Ballerinas Nikolaus Gumpert.
Das Problem ist einfach, dass sie kein Fußbett haben. Das heißt, dadurch, dass wir nicht in der afrikanischen Savanne aufgewachsen sind, ja, ist einfach unser Fuß verwöhnt, verweichlicht. Und wir sind eigentlich gar nicht mehr gewöhnt, ohne Fußbett zu laufen, was dann auch wiederum auf größeren Strecken zu Überforderungen führt. Das heißt, der Fuß fängt auch an zu schmerzen in dem Augenblick, wo einfach das Längsgewölbe nicht mehr gestützt wird. Das heißt, der Fuß einfach auch nach innen einknickt.
Was aber nun ist dann der passende Schuh für die Frau? Auf jeden Fall sollte er flach, geschlossen und knöchelhoch sein, so der Frankfurter Orthopäde. Und er sollte ein Fußbett haben, was wichtig ist, weil damit der Knöchel stabilisiert wird.
Auf dieser Basis wird der Fuß gleichmäßig belastet. Das heißt, alle Bereiche des Fußes sind geschützt und werden gleichförmig belastet, wodurch dann einfach die Überlastungsprobleme im Sinne von Schmerzen einfach nicht entstehen können.
Aber keine Angst, liebe Damenwelt. Wer jetzt denkt, aus dem Schuhschrank Pumps oder Absatz Schuhe gänzlich entfernen zu müssen, kann aufatmen. Denn natürlich ist es erlaubt, sie weiterhin zu tragen, nur nicht ständig und dauerhaft.
Das war die Sendung Fit und Gesund. Diese können Sie auch nachhören auf hrinforadio.de. Mein Name ist Anne Bayer.